Reporter Insights. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Hallo und herzlich willkommen zu Reporter Insights, dem Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Ich bin Jonas Lüth und abwechselnd mit Katharina Osterhammer moderiere ich die ersten Folgen in diesem Jahr. Wir sprechen heute über sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, Ausbeutung und Burnouts in der Gaming-Industrie. Vor allem zu Recherchen über Vorfälle bei Ubisoft. Das ist so ein ziemlich großes Jahr, eins der größten und wichtigsten Studios der Gaming-Branche. Und dafür ist Keschrau Beros heute zu uns gekommen. Erstmal hallo Keschrau.
Hallo, grüß dich.
Viele von euch kennen seine Stimme bestimmt schon länger.
Hey, hey, hier ist Keschrau. Hey, 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 bevor es losgeht, hey. Normalerweise würden wir euch diese folgende Geschichte nicht erzählen. Aber sie ist ziemlich wild.
Keschrau, du hast Podcasts wie Cui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen oder auch Most Wanted, Wo ist RAF-Terroristin Daniela Klette gemacht? Und jetzt habt ihr gerade mit eurem Produktionsstudio Undone euren ersten Dokumentarfilm gedreht. Crunch heißt der, Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie. Der kommt jetzt bald raus, richtig?
Der kommt bald raus, der kommt am 4. März raus in der ARD-Mediathek.
Ihr habt uns den ja schon mal zum Anschauen gegeben, sehr spannend, auch viele neue Dinge für mich. Du stellst dich ja in dem Film als Zocker vor. Ich muss zugeben, ich bin da das totale Gegenteil. Ich habe echt keine Ahnung. War auch immer der zugucken musste und nicht mitspielen konnte. Deswegen wollte ich erstmal fragen, was zockst du überhaupt gerade so?
Also jetzt aktuell bin ich gerade nicht so ein Zocker und ich hätte mich auch niemals als Zocker vorgestellt. Aber ich habe Videospiele gespielt. Hatte ich sehr viel auf der Konsole halt Sachen gespielt. Ich weiß, dass meine Eltern mir damals Ende der 90er ein Nintendo 64 gekauft haben. Das war so mein Eintritt. Und das war eine wichtige Konsole in meinem Leben, weil es zu der Zeit einfach, da war ich relativ frisch in Deutschland, habe mich versucht, so ein bisschen zu orientieren. Und da war so diese Konsole und Zelda und Mario Kart und was weiß ich was, war eine ganz gute Abwechslung. Und heute, ehrlicherweise, ich bin da immer auf dem aktuellsten Stand. Also ich bin halt einfach eben aufgrund dieser Tatsache, dass ich damit aufgewachsen bin, immer noch sehr interessiert an der Industrie und verfolge das und gucke, was sind so die aktuellen Konsolen, was passiert da. Ich lese da sehr gerne auch so in Bloomberg beispielsweise, Jason Schreier, das ist einer der wenigen Investigativjournalisten in der Videospielindustrie. Seine Berichte lese ich dann gerne über die Industrie. Also ich bin da immer auf dem aktuellsten Stand, aber so viel Zeit zum Zocken habe ich leider gerade aktuell nicht. Aber wenn ich in einem Zug sitze, dann schon. Dann habe ich so eine Nintendo Switch bei mir. Das ist so eine Handheld-Konsole.
Da hast du mich natürlich gleich erwischt. Ich habe dich als Zocker bezeichnet. Wahrscheinlich, weil ich wirklich wenig Ahnung habe von der ganzen Sache. Was wäre denn ein Zocker für dich? Also jemand, der das mehrere Stunden am Tag macht? Oder?
Nee, Zocker ist aber für mich das als Wort, finde ich das aber seltsam. So Zocken ist so, ich verbinde damit wirklich gar nichts. Zocken klingt für mich so nach Videospielbeitrag vor 20 Jahren über Gewalt in Videospielen auf RTL oder so.
Okay, so nehmen Zocker. Wir so mit.
Naja, also ich glaube, es gibt da schon, also die Frage ist nicht ganz unberechtigt. Es gibt Hardcore-Gamer, das sind so diejenigen, die tatsächlich sehr, sehr viele Stunden damit verbringen, Videospiele zu spielen, die die Zeit vielleicht auch damit verbringen, dieses Spielen auch zu streamen auf Twitch, auf YouTube, wo auch immer, die also sich damit sehr intensiv beschäftigen, die das auch sehr gut können, also die bei der Einstellung auf die schwierigste Schwierigkeitsstufe gehen und für die ist das eine Beleidigung, wenn sie da auf einem Einfachmodus oder in einem Normalmodus irgendwelche Videospiele spielen. Und dann gibt's, glaube ich, am anderen Ende halt diese Casual Gamer, die vor ein paar Jahren aufgekommen sind. Das sind so die Leute, die Angry Birds spielen auf dem Weg zur Arbeit, die, keine Ahnung, das New York Times Kreuzworträtsel lösen und die sich damals ein Nintendo DS besorgt haben, um diese Gehirn-Jogging-Spiele zu spielen. Also das sind so Casual Gamer. Und dazwischen gibt's halt ganz viele verschiedene Variationen davon. Und ich würde sagen, ich bin aktuell, bin ich so irgendwo in der Mitte.
Verstehe. Also es betrifft ja auch nicht nur dich, sondern wie du gerade sagst, eine ganze Bandbreite an verschiedenen Leuten, die an Videospielen interessiert sind. Und ums Jahr 2020 rum kamen ja so erste größere Skandale auf aus der Industrie. Unter anderem dieser Fall Ubisoft, der in eurem Film ja auch vorkommt. Man hat auch so ein bisschen gelesen, Gaming Me Too. Erstmal, weil ihr in eurem Film da so ausführlich drüber sprecht, kannst du ein bisschen was zu den Vorwürfen erzählen?
Die Vorwürfe ähneln sich ehrlicherweise ganz, ganz oft, wenn es in diesem Zusammenhang in der Videospielindustrie geht, nämlich, dass es in diesen Teams, die diese Videospiele entwickeln, oft zu sehr starken Machtgefällen kommt. Diese Teams sind oft, keine Ahnung, männlich angeführt, auch männlich besetzt. Also sind sehr, sehr wenige Frauen oft in diesen Teams. Und diese Leute nutzen ihre Position dann oft aus, um herabwürdigend zu sein zu ihren MitarbeiterInnen, sie zu belästigen, sie vielleicht mit so dem einen oder anderen halbwitzigen sexuellen Spruch irgendwie abzuwatschen, sie vielleicht irgendwie anzugehen, anzufassen. Also es geht dann mal sehr von nur blöden Spruch reindrücken bis zu tatsächlich übergriffig werden. Gibt's da so alles Mögliche in dem Bereich.
Ja, also wir haben ja auch in dem Film, ich fand da so ein Beispiel sehr eindrücklich, was jetzt auch am 10. März, also eine knappe Woche nach der Veröffentlichung eures Films, vor Gericht verhandelt wird. Also ab dem 10. März geht's los in Frankreich. Das ist ja auch das Land, wo Ubisoft mal angefangen hat. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, den wir jetzt auch gemeinsam hören, wo dieser Fall nochmal aufgezeichnet ist.
Reingehört. Sie erzählte mir, dass Monsieur François gewaltsam versucht hatte, sie zu küssen und dass die anderen ihre Arme festgehalten hatten, dass sie es aber geschafft hatte, sich loszureißen und wegzulaufen. Das stimmte mit dem überein, was ich gesehen hatte.
Ich muss sagen, in mir löst es sofort die Assoziation Spanien aus. Ist ja gerade gelaufen auch der Prozess gegen den ehemaligen Verbandspräsidenten des Frauenfußballs dort. Luis Rubiales heißt er. Der hat ja für ein ganz ähnliches Vergehen. Also er hat sie geküsst, die Spielerin. Und da hat er jetzt eben eine Geldstrafe bekommen. Wird wahrscheinlich auch nochmal weiter verhandelt werden. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, oder?
Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Das war dieser öffentliche Kuss auf dem Podium, oder? Oder welchen meinst du?
Genau, richtig. Bei der Siegerehrung. Die sind ja, da hat er sie eben auf den Mund geküsst, vor laufender Kamera. Und das ist eben so der Unterschied, den ich mal mit dir besprechen wollte, weil dort wurde das ja abgefilmt und da kann man das ja dann schwer bestreiten. In eurem Film und überhaupt bei diesem ganzen Fall Ubisoft sind das ja erstmal in Anführungszeichen nur Erzählungen, wie so oft. Das passiert ja im Verborgenen oftmals.
Ja.
Und es gab auch bisher kein Urteil. Der Prozess läuft ab nächster Woche. Da haben wir uns natürlich gefragt, wie habt ihr überhaupt sichergestellt, dass diese Vorwürfe wasserdicht sind? Könnte ja auch alles erfunden sein.
Also wasserdicht wirst du nicht bekommen. Das ist schwer. Was du natürlich machen kannst oder machen solltest als Journalist, ist dann in so einem Moment zu gucken, ob du die Geschichte so gut wie es geht verifiziert kriegst, dass du allen Parteien die Möglichkeit gibst zu reagieren auf die Vorwürfe, dass du ihnen auch den Raum gibst, das zu tun. Also wir haben auch in dieser Geschichte allen Parteien immer wieder kontaktiert und versucht, die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern, also sowohl Ubisoft als auch ganz konkret die beschuldigten Personen, die dort angesprochenen Personen. Und dann versucht man natürlich, die Geschichte so gut es geht zu verifizieren durch Dokumente, durch Polizeiberichte, durch Freunde, denen diese Personen das vielleicht erzählt haben, durch andere MitarbeiterInnen, die vielleicht in dem Raum gewesen sind und das bestätigen können. Und wenn man das nicht kann, da muss man natürlich schauen, wie viel davon sollte man berichten, wie viel davon berichtet man, aber mit dem Verweis darauf, dass man das noch nicht ganz 100% hat. Wir sind ja auch, wir sind ja bemüht, da dieser Wahrheit so nahe wie möglich zu kommen. Und das sind dann einfach so alles so Stellschrauben, an denen man drehen kann und so gucken kann, wie kriege ich das so möglichst fest. Und dann wird irgendwann einmal, das ist halt eben ganz wichtig, in so einem redaktionellen Prozess, gibt es halt die Redaktion. Also es gibt diese Besprechungen und dieses Diskutieren darüber, was davon wollen wir jetzt tatsächlich benutzen, was davon wollen wir nicht benutzen, wo fehlt uns vielleicht noch eine Stellschraube, die nach der wir irgendwie noch suchen müssen, wo brauchen wir vielleicht noch ein Statement. Und dann gibt es einen Entscheidungsprozess, da wird dann entschieden, ob wir das dann besprechen oder nicht. Also es ist relativ komplex. Ich meine, das werdet ihr auch kennen in so einer Redaktion. Ich finde diesen redaktionellen Prozess ganz wichtig, dass da diese Entscheidungen getroffen werden, auch wenn es dann am Ende im Ergebnis immer so einfach aussieht, weil man da einfach etwas berichtet. Aber dahinter stecken tatsächlich sehr viele Überlegungen oft.
Ja, total. Ich meine, in so einem Beispiel muss man teilweise ja wirklich jeden Satz nochmal, den man selber sagt, verifizieren und besprechen.
Ja.
Wir nehmen jetzt erstmal aus dem mit, was du gesagt hast, dass man vor allem auch mehrere Personen braucht, die solche Aussagen verifizieren. Und dass es am Ende auch stark an so einem redaktionellen Prozess liegt und der Entscheidung. Was würdest du denn sagen, gibt es so den Ausschlag in so einer Redaktionskonferenz? Okay, jetzt, das können wir sagen, das wird gemacht, das ist zwar nicht hundertprozentig wasserdicht.
Es ist ganz schwierig, weil es hängt natürlich auch da von der Schwere oder von dem Grad der Schwere der Anschuldigung natürlich auch ab. Es geht darum, worum geht es denn jetzt hier eigentlich wirklich? Was ist das Thema? Was sind die Anschuldigungen? Betrifft es eine öffentliche Person? Betrifft es eine Person, die nicht öffentlich ist? Ist das eine Person, die sich nicht in einem nicht öffentlichen Raum bewegt oder eine, die sich im öffentlichen Raum bewegt? Ist das ein systematisches Problem? Weil das ist nochmal was ganz anderes. Da kann man noch, finde ich, noch ganz andere Hebel ansetzen. Oder ist das ein individuelles Problem? Also ist das so quasi eine Person, die mal was gemacht hat? Dann ist es noch so die Frage, haben die Leute oder das Unternehmen das auch anerkannt, dass es dieses Problem gibt? Und das war das, in Anführungszeichen, Glück in diesem Ubisoft-Fall tatsächlich, dass das Unternehmen selbst gar nicht bestreitet, dass die Kultur im Unternehmen nicht immer optimal gewesen ist. Und ich drücke es sehr, sehr euphemistisch aus. Da hat der CEO Yves Guillemot zum Beispiel auch per Video zu seinen Mitarbeitern gesprochen und das auch gesagt, dass diese Mitteilungen ihn schockieren und dass das Unternehmen jetzt alles dafür tut, um die Situation zu verbessern. Also es gab ein Anerkennen dieser Probleme, damit fängt das schon mal an. So, und dann ist es, glaube ich, wirklich davon abhängig, worum geht es. Es sind sehr spezielle, individuelle Fälle immer wieder.
Du erinnerst dich ja bestimmt auch, es kommt immer wieder vor, großer Fall in Deutschland war Rammstein.
Ja.
Und da wurde den Medien ja vorgeworfen, im Nachhinein, den Medien in Anführungszeichen, dass sie vielleicht auch gar nicht hätten so stark darüber berichten sollen, weil es ja dann am Ende zu gar keiner Verurteilung gekommen ist. Ihr macht ja jetzt auch vor dem Prozess, geht ihr damit an die Öffentlichkeit. Es wurde zwar auch in Frankreich besprochen, aber trotzdem verbreitet ihr diese Informationen für ein Millionenpublikum. Warum wartet ihr damit nicht noch vielleicht ein paar Wochen oder Monate, bis das von einem Gericht nochmal bestätigt ist?
Naja, da setzt jetzt Journalismus nicht an. Also wir fangen nicht erst an zu berichten, wenn Gerichte irgendetwas uns bestätigt haben. Das ist nicht die Maßgabe. Wir gucken jetzt nicht, haben Gerichte, was haben die schon gesagt, was haben die veröffentlicht, wann ist deren Deadline, wann sind die erste Verhandlungen angesetzt, wann gibt es den Urteilsspruch. Das ist nicht unsere Maßgabe. Ich finde, wir müssen uns davon auch trennen. Also es ist ganz wichtig, dass Journalismus anders funktioniert als Gesetzgebung, als Gerichte. Es funktioniert ganz anders in der Art und Weise, wie wir auch uns Informationen nähern, Dinge verifizieren. Wir haben ganz andere Tools zur Hand, mit der wir an diesen Geschichten arbeiten, als es ein Gericht im Zweifel hat, die ja auch einen sehr strengen Prozess haben, mit dem sie der Wahrheitsfindung im Grunde genommen oder der Wahrheit näher kommen. Deswegen finde ich, ist das überhaupt gar kein Orientierungsmaß, was die Gerichte gerade tun. Unabhängig davon, dass man nie weiß, was kommt denn jetzt wirklich vor Gericht. Es gibt viele Fälle, die überhaupt nicht vor Gericht kommen. Heißt das dann, dass wir über sie nicht berichten sollten, weil Gerichte das ja überhaupt nicht aufgenommen haben? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da kommt wieder redaktionell die Frage auf, wie wichtig ist das, was da angeblich, in Anführungszeichen, vorgefallen ist. Welche gesellschaftliche Bedeutung hat es, darüber zu berichten? Wollen wir dieses Thema setzen? Und wenn ja, wie schaffen wir es, mit möglichst viel Vorsicht dieses Thema zu setzen, sodass alle Seiten da fair behandelt werden? Das ist unsere Aufgabe.
Finde ich gut, dass du das nochmal so herausarbeitest, den Unterschied zwischen Justiz und Journalismus. Gleichzeitig gibt es ja immer wieder Fälle, wo das passiert. Und da muss man einerseits natürlich sehr aufmerksam sein. Andererseits ist es eben wichtig, auch über Dinge zu berichten, damit man eine Öffentlichkeit dafür schafft. Und gerade für diese Gaming-Industrie, das war vielen Leuten überhaupt nicht bekannt. Mhm. Jetzt ist mir da aufgefallen, es gibt vielleicht ja noch einen Unterschied, ob ich ein erstes Mal, also ob ich das aus erster Hand habe, es gibt eine Person, die mir was erzählt und ich gehe damit an die Öffentlichkeit, oder ich verbreite die Informationen. In dem Fall eures Films, habe ich ja gerade schon gesagt, öffnet ihr diesen Raum für ein Millionenpublikum in Deutschland. In Frankreich hat man darüber schon gesprochen. Mhm. Ist es ein Unterschied, ob ich das erste Mal rausposaune, in Anführungszeichen, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber es öffentlich mache, oder wenn ich einfach diese wichtige Message dann auch weitertrage?
Ist schwierig. Also ich würde sagen, es sollte eigentlich keinen Unterschied machen, weil immer wieder dieselben Fragen sich gestellt werden müssten. Also ich kann, glaube ich, nicht sagen, naja, also das andere Magazin hat ja auch schon davon berichtet, also mache ich es genauso. Das ist ja wie, als würde die Bild-Zeitung auf der Titelseite das Gesicht eines Opfers abdrucken. Und du sagst, ja, jetzt kann ich es ja auch machen, weil jetzt ist es ja draußen. Jetzt ist das Gesicht ja unverpixelt veröffentlicht worden. Das heißt, jetzt ist es Teil des öffentlichen Raums. Ich glaube, da muss jede Redaktion eigene Entscheidungen treffen. So. Ich glaube, nur allein die Tatsache, dass es schon da draußen ist, ist, glaube ich, noch nicht Maßstab, weil vor allem, wenn es in anderen Ländern passiert, weil da gelten andere Regeln, andere Gesetze im Zweifel, das sind andere kulturelle Bedingungen auch irgendwie gewährleistet. Da muss man, glaube ich, ganz vorsichtig sein, dass man sich nicht zu sehr davon orientieren lässt. Da haben andere Redaktionen auch andere Statute, die haben andere Entscheidungsprozesse. Wir haben es jetzt zum Beispiel bemerkt in den USA im Falle jetzt der Washington Post, wo dann der Besitzer der Washington Post sagt, ich möchte nicht, dass ein Präsidentschaftskandidat empfohlen wird von unserer Zeitung dieses Jahr. Das ist dann einfach eine Entscheidung, die dann so ein Besitzer irgendwie trifft. Und das ist halt einfach eine Kultur, die dann auch in so einem Magazin, in so einer Redaktion auch entsteht. Deswegen würde ich das nicht davon abhängig machen. Das funktioniert immer überall ein bisschen anders, glaube ich.
Ganz naive Frage noch dazu. Ja. Machen wir uns eigentlich strafbar, wenn wir Falschinformationen, vermeintlich erstmal richtige Informationen, die sich dann als falsch rausstellen, veröffentlichen? Es gab ja so diesen Riesenfall in Deutschland. Kachelmann ist ein paar Jahre her. Jetzt wird in diesem Stefan Gelbhaar-Fall,
ja,
ist zwar nicht abschließend geklärt, aber da wurden auch Falschaussagen veröffentlicht. Machen man sich da strafbar?
Ich glaube zu Recht, dass in Deutschland Presse nochmal einen größeren Schutz genießt. Das ist schon mal das eine, das ist schon mal gut. Das andere ist natürlich, wenn die andere Seite dir nachweisen kann, dass du gute Informationen ignoriert oder guten Informationen nicht nachgegangen bist und dass du vielleicht absichtlich eine falsche Information veröffentlicht hast, um eine Person zu diskreditieren. Das ist natürlich in Deutschland, da steht niemand, es wird niemand ja vom Recht quasi ausgenommen, es Hebel gibt für die geschädigte Person, sich dagegen zu wehren. Da ist natürlich, hat auch die Presse da jetzt nicht Narrenfreiheit zu sagen, naja gut, ich weiß es noch nicht so ganz, aber ich veröffentliche erstmal trotzdem, mal gucken, was passiert. Sondern muss schon eine besondere Vorsicht, glaube ich, geboten sein. Ich bin kein Jurist, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt im Konkreten ist, aber ich würde sagen, oder ich würde es mir auch wünschen, dass quasi eben dadurch, dass wir in einem Rechtsstaat uns auch bewegen, dass das auch schon Anlass genug ist für Redaktionen, diese Dinge, bevor sie nach außen bringen, halt eben mit besonderer Vorsicht auch zu erzählen. Also ich habe das ja auch öfter jetzt mitbekommen in verschiedenen Produktionen, auch mit verschiedenen ProduktionspartnerInnen, wo wir auch viel mit Juristen da zu tun hatten ab einem bestimmten Zeitpunkt, die dann gesagt haben, da bitte ein Konjunktiv, da bitte noch ein Konjunktiv, das hier können wir nicht sagen, das geht und das nicht. Und wir hören im Zweifel auch auf die Juristen. Also wenn die uns sagen, das machen wir nicht, weil das ist dann ein Hebel für die andere Person, die Berichterstattung zu stoppen oder anzuzeigen oder anzuklagen. Dann diskutieren wir das und im Zweifel orientieren wir uns dann auch daran. Also ich glaube, davon ist man nicht ausgenommen.
Das heißt, ihr macht, bevor ihr eine Produktion veröffentlicht, auch immer nochmal, oder ihr arbeitet dann zusammen mit einem Justiziariat, mit Menschen, die sich da wirklich rechtlich auskennen, bevor das dann rausgeht, ja?
Immer, ja. Also auch bei den Storytelling-Podcasts also sobald wir ein Skript haben, haben wir einen Juristen bei uns, der das bekommt und jedes Skript durchliest und schaut, dass da alles fein ist. Bei öffentlich-rechtlichen Partnern ist das auch so oft so, dass sie auch eigene Juristen noch zusätzlich haben, sich das angucken. Plus wir haben ein Fact-Checking, das über die Sachen nochmal drüber geht und schaut, dass das wirklich auch alles stimmt. Da kann immer wieder was durchrutschen, aber solange das nicht so grobe Fahrlässigkeit ist, versuchen wir im Grunde genommen ja auf unser Bestes einfach, dass wir da möglichst sicher nach außen treten mit dem Projekt. Und das wird aber auch bedeuten, dass im Zweifel, wenn diese rechtliche Untersuchung bedeutet, wir müssten da eigentlich fast alles rausstreichen und wir könnten nichts davon sagen, dass man dann irgendwann auch sagen müsste, naja, vielleicht können wir das jetzt auch nicht veröffentlichen. Also ich würde jetzt nicht, also wenn ich jetzt zum Beispiel etwas hätte, wo mir dann jemand sagt, ein Jurist sagt, du kannst das machen, aber du musst eigentlich jeden Satz in Konjunktiv tun. Ja, das ist der Hebel quasi. Dann würde ich halt überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist, das überhaupt dann so zu veröffentlichen. Also das sind so, glaube ich, so Sachen, die dann auch wieder, ich wiederhole mich, redaktionell besprochen werden müssen.
Ja, naja, und ich habe selber erlebt, ist ja immer aufregend, wenn man was veröffentlicht. Vielleicht wird es weniger aufregend, je mehr man veröffentlicht hat, aber man versucht zu 100% an dem zu bleiben, was man mitbekommen hat, was in Anführungszeichen die Wahrheit ist. Und am Ende kann man natürlich immer über irgendwas stolpern. Du hast jetzt schon erzählt, wie man sich da gut absichert oder so gut wie möglich absichert. Mhm. Falls jetzt doch irgendwas schieflaufen sollte, ist es nicht auch dann ein Unterschied, ob man in dem Land selber, also in diesem Fall Frankreich berichtet oder in Deutschland, wie gesagt, ihr macht ja so ein Fenster auf in so ein anderes Land, auch wenn dieses Unternehmen weltweit operiert und wahrscheinlich auch weltweit Probleme hat. Prinzipiell die Hauptanklagepunkte sind ja in Frankreich passiert. Komischerweise hat man davon in Deutschland in der Presse gar nicht so viel mitbekommen.
Ja.
Ist es vielleicht auch noch so ein Schutz, dass es da quasi so eine Sprach- und nationale Grenze gibt?
Ob das ein Schutz ist?
Ja, also die Frage habe ich mir gestellt, wenn ich jetzt so ein Angeklagter wäre.
Ja.
Und jetzt wird aber in der gesamten Welt berichtet, also es kommt raus, dass ich gar nicht schuldig bin, dann kann ich ja nicht die ganze Welt abklappern, wo wurde mal was berichtet, sondern würde mich vielleicht eher auf so einen französischen Rahmen in dem Fall beschränken. War einfach so eine Idee von mir, weil das ist ja, die Medien auf der Welt sind riesig, Ubisoft ist riesig, da wird in vielen Ländern drüber gesprochen, kann man ja am Ende gar nicht alles überblicken.
Ja, nee, das kann man nicht. Ich meine, das ist ja, also wenn so eine Geschichte komplett außer Kontrolle gerät, wir haben das ja auch schon mal gemacht in unserem Amanda Knox Podcast letztes Jahr, dann ist da ein Schaden auch getan. Das war ja ein Fall, wo eine Frau des Mordes beschuldigt worden ist und diese Beschuldigung nicht nur vor Gericht stattfand, sondern auch in der Öffentlichkeit, wo diese Beschuldigung in der Öffentlichkeit auch noch vor dem Gericht zu einer Verurteilung quasi gekommen ist, also wo sie quasi in den Augen der Öffentlichkeit schon eine Mörderin gewesen ist. Diese Nachricht ist durch die Welt gegangen. Sie war der Engel mit den Eisaugen. Und das ist etwas, was sie nie wieder verlieren wird. Also sie wird immer der Engel mit den Eisaugen bleiben. Sie wird immer die Frau sein, die vielleicht ihre Mitbewohnerin getötet hat, auch wenn alle anderen Anzeichen dafür sprechen, dass das nicht der Fall gewesen ist, wie wir da auch in unserem Podcast erzählt haben. Aber das, was da jetzt passiert ist, dieser Schaden, der ist getan. Das sagt sie selber ja auch. Also sie kann jetzt nicht einen ganz normalen Job wahrnehmen. Ihr Leben hat sich dann dadurch jetzt auch verändert. Sie ist jetzt Amanda Knox, und zwar nicht einfach eine anonyme Person Amanda Knox, sondern eben diese Frau, die jahrelang in den Medien gewesen ist mit dieser einen Geschichte. Und das wird sie nicht los. Und ich glaube, das ist dann auch das ist ein bisschen die Gefahr dieser Medienlandschaft und auch zeigt auch so ein bisschen so die Verantwortung, die wir als MedienmacherInnen ja eben haben. Nämlich all das, was wir einmal nach außen sagen, ist einmal gesagt. Das ist wie dieses Fact-Checking nach der Sendung, die keine Sau interessiert. Also während du in einer Sendung etwas Falsches sagst und dann sagt der Moderator, übermorgen dann auf unserer Website gibt's ein Fact-Checking dazu. Ist natürlich zu spät, weil das, was die Person da gesagt hat, ungefact-checkt, das ist dann gesagt, das ist dann da draußen, das ist nicht mehr zurückzunehmen. Und wenn es eine internationale Geschichte ist, wie du gerade gesagt hast, natürlich noch komplizierter. So. Und ich glaube, da hat niemand, auch kein Opfer, die Muße, dann sich jede einzelne Presse da anzugucken und vor Gericht zu ziehen und zu sagen, du hast hier etwas wiedergegeben, was falsch gewesen ist, unabhängig davon, dass es wahrscheinlich auch rechtlich wahnsinnig schwer wäre, das durchzukriegen.
Also man muss einfach wahnsinnig sensibel sein und gleichzeitig schon auch immer auf der Suche nach den Missständen. Finde ich einen ziemlich schwierigen Drahtseilakt. Ich finde es toll, wenn Leute das machen.
Ja, das ist die Krux unserer Arbeit. Klar, also das ist, wenn du dich da mit Missständen auseinandersetzt, sind das oft Prozesse, die noch nicht abgeschlossen sind. Das sind Prozesse, wo viele Leute sehr viel Anlass haben, das geheim zu halten, wo teilweise da sehr mächtige Menschen am Hebel sind, die viel mächtigere Hebel haben, um diese Berichterstattung zu unterbinden. Also versuch mal auch nur einen Satz über Clemens Tönnies zu veröffentlichen. Da hast du schon seine Anwälte am Hals. Der wird sich auch wegen dieses Satzes hier aufregen. Also die haben irgendeine KI da irgendwie am Werk. So, und wenn du da irgendwie ein Mensch bist, mit unendlichen Ressourcen, so wie wir es gerade in den USA haben, bei all denen, die gerade sehr laut, sehr rechts sind, Menschen wie Elon Musk beispielsweise, der sagt Sachen, macht Dinge kaputt und im Nachhinein wird sich schon irgendjemand dann drum kümmern, diese Scherben aufzuwischen. Das ist dann im Zweifel dann ein hochbezahlter Anwalt, der ihm dann am Ende wirklich gar nichts kostet. So. Und ich glaube, das ist dann natürlich das ist der Modus, in dem wir uns bewegen und wo wir auch so ein bisschen schauen müssen, wie stärken wir uns quasi auch als Medienschaffende. Also das sind dann so Netzwerke, die sich dann irgendwie schaffen. Wie stärken wir das System der Redaktion? Das ist auch für uns eine Frage als Andan, weil wir ja ein unabhängiges Studio sind. Wir sind relativ klein, keine Ahnung, mit 9 Mitarbeiter oder so insgesamt. Wir bekommen auch unsere Stärke oft eben durch diese KooperationspartnerInnen, weil wir das zusammen machen. So, und weil wir dann sagen können, okay, wir stehen zusammen da vorne vor dieser Sache und beide KooperationspartnerInnen kümmern sich eigenständig darum, dass das, was die da produzieren, was rauskommt, auch abgesichert wird. Also ergo haben wir unsere eigenen Fact-Checkerin und unseren eigenen Anwalt und haben unsere KooperationspartnerInnen oft eben auch, dass das quasi nochmal gecheckt wird. Und das macht das dann natürlich auch wieder stark, wenn es durch so viele Hände gegangen ist, dass man dann mit Selbstbewusstsein sagen kann, okay, das ist eine geprüfte Arbeit, die veröffentlichen wir mit großem Vertrauen, Selbstbewusstsein und möglichst großer Sicherheit.
Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Jahre, die ich genau hier mit dieser Arbeit auch Schwierigkeiten in meinem Kopf haben werde und immer wieder Unsicherheiten. Ich finde es trotzdem ja einen der wichtigsten Jobs, also ganz wichtig zu machen. Wir müssen langsam zum Abschluss kommen und haben noch so eine kleine Rubrik. Und da haben wir 3 Satzanfänge für dich vorbereitet, die du beenden darfst.
Komm zum Punkt.
Wir kommen wieder zurück zum Gaming. Also, Gaming bedeutet für mich
Abschalten. Punkt.
Die beste Konsole ist?
Ich werde jetzt alle ärgern. Der GameCube.
Die kenne ich sogar selber. Das ist das Einzige, was ich damals bedienen konnte.
Ja, GameCube, for the win.
Wenn ich mich entscheiden müsste, in einem Spiel zu leben, wäre es?
Oh, das ist eine gute Frage. In welchem Spiel? Breath of the Wild.
Was ist das für ein Spiel?
Das ist ein Zelda-Spiel und das ist einfach in der Natur. Das ist einfach in einer großen, weiten, grünen, wilden Welt. Und den ganzen Tag draußen sein, an der frischen Luft, Äpfel pflücken von Bäumen und auf Pferden reiten und ab und zu ein Monster besiegen, finde ich erstmal eine ganz schöne Vorstellung.
Ich auch. Also wenn du dann da irgendwann mal reingehst, kannst du mir ja nochmal eine Mail schreiben, dann komme ich mit. Hört sich super spannend an. So, wir haben noch eine letzte Frage und da geht es jetzt auch wieder um Journalismus.
Ja.
Aber mal auf der anderen Seite, nämlich die wir jetzt auch gerade besprochen haben, die schwierige Seite. Auch im Journalismus gibt es mega viel Konkurrenzdruck. Man will sich selber verwirklichen, man will was schaffen. Manche Leute gehen über, in Anführungszeichen, Leichen. Auf jeden Fall passiert natürlich auch nicht nur Schönes und Gutes. Vielleicht gibt es auch viele Parallelen zur Gaming-Industrie. Was denkst du, wie viel von diesem ganzen, auch den Vorwürfen Machtmissbrauch, Burnout, Ausbeutung, Arbeiten bis zum Umfallen?
Gibt es auf jeden Fall im Journalismus. Ja, ja. Also Crunch ist quasi ein Begriff erstmal aus dieser Videospielindustrie, aber es gibt's überall. Und ich kenne sehr viele Journalistinnen, die einen Burnout bekommen haben. Sehr viele Journalistinnen, die so leidenschaftlich, auch vor allem freie Journalistinnen, muss man sagen, sehr viele freie Journalistinnen, die sich ihren Arsch abarbeiten, weil sie da etwas Gutes machen wollen und dafür above and beyond dessen gehen, was sie überhaupt bekommen dafür auch. Das heißt, auch sehr viele Überstunden schieben, die dann auch in so einer Art Rabbit Hole sind. Das ist ja auch oft so bei Journalistinnen so, wenn sie einmal so tief in so einem Thema drin sind und sich einarbeiten, vor allem Investigativjournalistinnen, dann sind sie einfach sehr, sehr tief drin und da gibt es keine Tages- und Nachtzeit und da gibt es auch kein 9-to-5. Und dann gibt es auch Burnouts. Dann gibt es auch Leute, die da auch krank werden da dran und die dann eine Pause brauchen. Ich glaube, diese Probleme, diese strukturellen Probleme gibt es überall. In der Gaming-Industrie gibt es, ist das noch aus ganz, aus vielleicht ein bisschen anderen Gründen, aber auch aus ähnlichen, nämlich, dass die Leute in der Videospielindustrie besonders leicht auszunehmen sind, weil sie mit sehr viel Leidenschaft ihre Arbeit machen. Du landest nicht zufällig in der Gaming-Industrie. Du bist nicht zufällig ein Videospielentwickler oder ein Game-Designer, sondern du willst das auch wirklich. Das heißt, da steckt sehr viel Liebe und Leidenschaft drin und Liebe und Leidenschaft ist ein sicherer Weg in den Burnout. So. Und das ist bei vielen Journalistinnen genauso. Und andere sehen das natürlich und nutzen das aus. Und da muss man sich vor schützen.
Ist ein gutes Schlusswort. Also vielen Dank, dass du da warst, Keschrau. War wirklich interessant, da mal reinzuhören. Gerade weil wir uns eben viele Fragen, die wir gestellt haben, auch selber stellen, selber bei Recherchen immer wieder damit konfrontiert sind. Du bist Journalist, Podcast-Produzent und Podcast-Autor. Keschrau Beros, danke, dass du da warst.
Danke, Jonas.
Und das war die zweite Folge dieser Staffel, also der Staffel unseres Jahrgangs 2025. Ich bin Jonas Lüth und wir melden uns wieder in 2 Wochen mit einer neuen Folge. Wenn euch der Podcast gefallen hat, liked und abonniert ihn. Das hilft uns, gehört zu werden. Wenn ihr auch Feedback habt oder Ideen, Anregungen oder ähnliches für die nächsten Folgen, dann könnt ihr uns auch gerne auf Instagram schreiben. Da heißen wir @reportageschule.
Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.